Das Internet ist ja, wie viele andere Medien auch, in den Gründertagen mit vielen sozialen Utopien überlastet worden. Nicolas Negroponte, ein früher Vordenker der Netzkultur, prophezeite 1997, das Internet schaffe den Weltfrieden und beende den Nationalismus. Wie wir wissen, ist nichts von dem eingetreten, zumindest nicht bis 2008. Man sieht es ja an den vielen Nationalisten, Islamisten, Neonazis, die sich im Netz rumtreiben, und vom Weltfrieden sind wir, glaube ich, auch noch ein großes Stück weit entfernt. Dennoch würde ich sagen, ist das Internet in einem Punkt ein ganz entscheidend anderes Medium als alle anderen Medien vorher. Es ist eine dezentrale Technologie, es ist ein Medium ohne ein verwundbares, echtes Nervenzentrum. Also es gibt keinen Knopf, auf den man drücken kann und sagen kann, jetzt schalten wir das Internet aus und fertig ist es. Man kann es nicht so einfach verbieten. Die Chinesen probieren es mit der Zensur. Das klappt auch nur so leidlich, muss man sagen, auch wenn man in China von einem großen Intranet und nicht von einem Internet wirklich reden kann. Aber selbst da gibt es halt Teilhaberschaft jenseits von zentralistischen Kontrollen. Das Internet ist immer noch ein Stück von einem lebendigen Traum von der digitalen Demokratie. Und da komme ich nachher auch nochmal drauf, an diesem Traum der digitalen Demokratie beteiligen sich auch die Parteien, aber eben auch die Zivilgesellschaft. Deswegen habe ich mir die Freiheit genommen und habe den Vortrag Wohin will die Politik um einen Teil zur Zivilgesellschaft ergänzt, indem ich Ihnen nachher einfach 4, 5 verschiedene zivilgesellschaftliche Plattformen vorstelle, die sich mit Politik beschäftigen und auf die Politik auch aktuell reagieren muss. So, von Beginn an ist es so gewesen, dass die Politik das Netz skeptisch beäugt hat. Wenn ich hier über Politik rede, meine ich Parteien, Abgeordnete, Regierungen, aber eben auch die Zivilgesellschaft. Und wenn ich hier über Internet rede, dann meine ich hauptsächlich das, was wir WWW nennen, das World Wide Web, das seit Mitte der 90er Jahre ein Begriff für die Öffentlichkeit ist. Ich will Sie da gar nicht so lange mit quälen. Ich denke, das haben Sie in diversen Vorträgen heute schon im Laufe des Tages gehört. Begonnen hat das Ganze mit dem Internetbrowser Mosaic, den sich so gut wie niemand mehr erinnern kann, den Vorläufer von Mozilla. Ich habe den 1993 an der Uni Köln zum ersten Mal gesehen und habe auch da zum ersten Mal ein Internetangebot mit Bildern gesehen. Meine erste Reaktion darauf war, schön, aber wofür brauchen wir die Bilder, wenn wir doch die tollen Textinformationen haben? Ich denke, da sind wir mittlerweile doch schon deutlich darüber hinaus. Wir wissen alle, wofür die Bilder gebraucht werden können, und wir wissen auch alle, wofür neue Technologien im Internet gebraucht werden können. Die Politik hat langsam, aber mächtig angefangen, sich auch dem neuen Medium zuzuwenden. Anfangs waren nur ganz wenige, meist jüngere Bundestagsabgeordnete mit eigenen Online-Auftritten vertreten. Heute gehört eigentlich die Homepage für den Bundestagsabgeordneten zum guten Ton. Es gibt niemanden im Bundestag, soweit ich das recherchiert habe. Ich habe jetzt nicht alle wirklich durchgetestet, aber die große Zahl von Personen, die ich getestet habe, hatten alle eine Homepage, und mir wäre auch keiner bekannt, der keine hätte. Ich habe Ihnen jetzt mal hier zum Beispiel zwei mitgebracht, die aus dem hiesigen Wahlkreis Göppingen sind. Das ist einmal der direkt gewählte Abgeordnete der CDU Klaus Riegert und der Listenkandidat der SPD Walter Riester. Die Qualität der Abgeordnetenwebsites ist sehr, sehr unterschiedlich. Den Herrn Lamp habe ich nicht ausgewählt, weil er meinem Namen sehr ähnlich ist, sondern weil er der letzte Nachrücker in den Bundestag ist. Er ist nämlich für den Abgeordneten Bismarck der CDU neu in den Bundestag eingezogen zum 01.01.2008 und hätte sozusagen ja die Chance gehabt, alle Technologien, die 2008 auch verfügbar und am Start waren, dann wirklich benutzen zu können. Der Fliege gefällt es auch schon sehr gut, das ist schön. Aber man sieht halt, Herr Lamp ist ein typisches Beispiel für die große Anzahl von Abgeordneten-Websites, die eine ganz einfache Funktion haben, nämlich die einer Web-Visitenkarte. Sie können da gar nicht wirklich mit ihm in Kontakt treten. Es steht zwar eine E-Mail-Adresse drauf, aber ob da geantwortet wird, ist immer die Frage. Aber es gibt zumindest schon mal den Schritt der Kontaktaufnahme. Bei anderen Websites sieht das etwas anders aus. Das ist jetzt Hans-Christian Ströbele. Das ist eine schöne Website, da sind auch viele Informationen drauf, aber wie mir Herr Ströbele selbst versichert hat, pflegt er die Website nicht selbst, weil, so sein O-Ton, mit dem Internet, da kenne ich mich gar nicht aus, dafür habe ich meine jungen Mitarbeiterinnen. sie sehen. Also selbst wenn sie viel von den Abgeordneten im Netz sehen, heißt das nicht immer, dass der Abgeordnete auch wirklich internetaffin ist, also dass er einen echten Zugang zu dem Medium hat. Aber sage mal, immerhin ist es schon mal ein Versuch wert, dass man dann auch sich das entsprechende Personal anstellt und entsprechend dann auch eine Medienkompetenz und Mediennutzung aufbaut. Man kann sich natürlich fragen, wofür braucht man das Ganze? Bis zur 13., 14. Wahlperiode des Bundestags hat es kein Internet gegeben. Da sind wir auch ganz gut ausgekommen und der Kontakt zu den Abgeordneten auch funktioniert. Aber klar ist halt, dass in Zeiten steigender Politikverdrossenheit vor allen Dingen junge Leute wieder an die Politik herangeführt werden müssen. Und wir wissen auch aus anderen Untersuchungen, so zum Beispiel aus der ARD/ZDF-Online-Studie oder auch aus aktuellen Interviews, zum Beispiel mit Nikolaus Brender, dem ZDF-Chefredakteur, dass im Netz deutlich jüngere Zielgruppen zu finden sind als in den anderen Medien. Also Sie werden sehen, wenn Sie dieselben Inhalte in der Zeitung abbilden, im Fernsehen, im Radio oder im Internet, haben Sie die jüngste Zielgruppe trotz der exakt gleichen Themen immer im Internet. Das ist also eine ganz wichtige Beobachtung schon mal für die Politik und gerade zum Zeitpunkt, wo viele Parteien doch unter einer starken Überalterung leiden, wobei ich selbst schon alt bin, also das mit der Überalterung finde ich immer so ein bisschen unfair, wenn man sagt über 40, mein Gott, ich bin auch über 40, das ist doch gar nicht so schlimm, aber in der Tat ist es so, dass wenig junge Leute nachkommen und das Internet ist eine Möglichkeit, um an jüngere Menschen ranzukommen. Was die Politik aber in der Zwischenzeit sehr gut gemacht hat, da will ich Sie wirklich nicht lange mit quälen, ist das Netz zu regulieren. Da ist deutlich mehr passiert und da ist auch deutlich mehr Aufwand drauf gesetzt worden, als auf sozusagen eine positive Adaption des bestehenden Netzes für die eigenen Zwecke. Das sind jetzt nur die letzten Regelungen, die es im Rahmen der Online-Regelung gegeben hat, ganz neu BKA-Gesetz mit den Fragen der Online-Durchsuchung von Rechnern, die Vorratsdatenspeicherung, die zu Anfang 2008 eingeführt worden ist und die ab 01.01.2009 alle Verbindungsdaten, egal ob Telefon, Handy, Festnetz oder Internet, für ein halbes Jahr von allen Ihnen und auch uns speichert. Es gibt umfangreiche Urheberrechtsreformen, die, da komme ich später nochmal drauf, das Recht auf die Privatkopie deutlich eingeschränkt haben, die Rechte von großen Medienanbietern, von kommerziellen Medienanbietern deutlich gestärkt haben. Wir haben natürlich auch ganz selbstverständliche Regelungen, bestimmte Mediendienste müssen eben geregelt werden, dafür gibt es das Telemediengesetz, es gibt Jugendschutzgesetze, die sich natürlich sowohl in der realen Welt als auch im Internet finden. Und selbstverständlich gelten auch für das Internet mit diversen Erweiterungen alle relevanten Regelungen des Strafenzivilrechts. Nun hat sich das Web in der letzten Zeit deutlich verändert. Das haben Sie, glaube ich, heute Morgen in einem Vortrag schon gehört, wo es um das Web 2.0 ging. Ja, also ich denke, da brauche ich jetzt nicht mehr so viele Worte zu verlieren, aber man muss sagen, seit 2005 hat sich im Internet eine Menge getan. Und zwar ist man jetzt wieder zu einem zum Stand gekommen, wie man ihn eigentlich am Anfang der Netzentwicklung haben wollte, dass im Prinzip jeder beliebige Nutzer auch gleichzeitig Produzent werden kann. Web 2.0 steht jetzt nicht für eine spezielle Technik, das sind alles vorhandene Techniken im Internet, sei es der Einsatz von Webbrowsern, sei es der Einsatz von Bildern, Texten, Tönen, das ist alles ja gar nichts Neues. Was neu ist seit 2005, ist die Möglichkeit, das mit bestimmten Softwaren, sei es Webblogs, sei es Wikis, das hatten Sie ja eben in den Workshops auch, eben miteinander zu kombinieren und mit Nutzern entweder allein oder gemeinsam Inhalte zu erstellen und Informationen im Netz aufzuarbeiten. Das sind eigentlich Sachen, die auch meines Erachtens eine Herausforderung an die Politik darstellen, die auf diese technischen Änderungen im Internet auch mit neuen Angeboten reagieren sollte. Sie werden sehen, das ist nicht immer der Fall und manche Website sieht heute leider immer noch so aus wie 1996. Was mit dem Web 2.0 neu dazugekommen ist, ist wirklich auch ein komplett neuer Ansatz, dass man eben von der, wie Lorenz Lessig das sagt, von der Read Society zur Read-Write Society kommt. Also das heißt, das 20. Jahrhundert definiert Lorenz Lessig als das einzige Jahrhundert in der Geschichte der Menschheit, wo es nur gelesen, also wo es nur Rezipienten gab und in der Regel nur ganz wenige große Medienproduzenten. Und mit dem neuen Internet gäbe es jetzt zum ersten Mal die Chance, diesen historischen Fehler zu beheben und wieder eine Read-Write-Society zu werden, in der jeder auch gleichzeitig Konsument und Produzent von Medien werden kann. Das kann die Politik natürlich auch werden. Die Politik nutzt das auch, um sich sozusagen von den klassischen Gatekeepern von Medieninformationen unabhängig zu machen, nämlich von den Medien und Medienanbietern. Sie wissen ja, dass der Streit gerade auch um die Regulierung des öffentlich-rechtlichen Internets tobt, also wo es darum geht, was dürfen ARD und ZDF im Internet machen. Da geht es natürlich auch von Seiten der Politik gerade darum, Einfluss auf die Medien weiterhin auszuüben und ihren Einfluss über Rundfunkräte und andere Gremien in den Medien weiter zu erhalten und zu bekommen. Obwohl die Politik, wie jeder andere Produzent natürlich auch, Inhalteproduzent auch, jetzt die Möglichkeit hätte, an den klassischen Geldgebern vorbei Informationen zu produzieren. Ich will im Folgenden mal kurz zeigen, was da alles so möglich ist. Und wenn man im Internet zeigen will, was alles so möglich ist, dann guckt man in der Regel ja in die USA. In den USA ist gerade der Präsidentschaftswahlkampf im vollen Gang. Und da sieht es zum ersten Mal so aus, dass es eine komplette Veränderung des Mediennutzungsverhaltens gibt. In den USA hat man festgestellt, durch unabhängige Untersuchungen des Pew Centers for the People and the Press aus Washington DC, dass zum ersten Mal die unter 30-Jährigen sich hauptsächlich und fast ausschließlich im Internet über den Wahlkampf informieren. Also dass klassische Medien in der Nutzung der Wähler überhaupt keine Rolle mehr spielen. Das heißt, die Parteien sind geradezu gezwungen, sich wirklich im Netz auch zu präsentieren und im Netz auch Anhänger zu sammeln. Also Obama und Hillary Clinton, aber auch John McCain haben das alle so gemacht, dass sie ihre Parteikampagnen in die virtuelle Welt hinein verlängert haben. Sie haben auf sozialen Plattformen wie MySpace Unterstützungsseiten für die Kandidaten eingerichtet. Das ist ihnen mit unterschiedlichem Erfolg gelungen. Obama hat es geschafft, ganz anders, weil er ganz wenige Großspenden im Wahlkampf bekommen hat, über die Internetseiten allein im März 2008 mehr als 40 Millionen US-Dollar von Kleinspendern zu sammeln. Nur übers Internet, nicht über klassische Medien, nicht über Großspenden. Hillary Clinton hat es in derselben Zeit, also im selben Monat geschafft, 20 Millionen US-Dollar von Großspendern zu bekommen, was natürlich auch eine ganze Menge ist, muss man sagen. Das heißt, Communities wie MySpace, YouTube werden zentral in die Kampagnen der Parteien eingebunden. Und eine ganz wichtige Sache, Blogger werden als Kommunikationspartner wirklich ernst genommen. Das ist in Deutschland noch nicht so. Netzpolitik.org, eins der bekanntesten Politikblogs in Deutschland, hat in der vergangenen Woche oder vor zwei Wochen Fragen an die Parteien, an alle im Bundestag vertretenen Parteien, zur geplanten Netzsperrung von Urheberrechtsverletzern. Also wenn Kinder illegal Sachen im Internet downloaden, sollen sie halt den Internetzugang gekündigt bekommen. Sie haben nur von der Hälfte der Parteien, nämlich von dreien, eine Antwort darauf bekommen. Von der SPD, der Linken, den Grünen, CDU, CSU und FDP haben nicht geantwortet, weil sie sich nicht bemüßigt gefühlt haben, mit Bloggern zu reden, weil das als Medium schlicht und ergreifend noch nicht so ernst genommen wird, wie es vielleicht demnächst mal genommen werden sollte. Bei der FDP ist es sogar so gewesen, die hat mit der Presse über dasselbe Thema geredet, es gab eine Pressemitteilung. Es wäre also ein leichtes gewesen, die Blogger auf denselben Informationsstand zu bringen wie die klassische Presse. Nun, in Deutschland passiert das halt nicht so und da sieht man halt auch, dass anders als in den USA vieles noch nicht wirklich ist. Ich will Ihnen noch ein Bild zeigen. Das ist ein Ausschnitt aus der MySpace-Seite von Obama. Und was man sieht, bei MySpace kann man sozusagen ein Profil anlegen mit den Informationen zu seiner Person und dann können andere diese Person, die dort ein Profil abgelegt hat, zu ihrem Freund erklären. Bei Obama haben das 400.000 Leute getan. Also er hatte eine unglaublich große Mobilisierung von Unterstützern im Internet erreicht. John McCain, sein republikanischer Gegenkandidat, hat da bislang nur 55.000 bekommen. Da sieht man halt auch natürlich, dass es auch sich um Generationenfrage handelt, wenn wir über Internet als Medium der Politikverbreitung reden. Zurück in die Nierung der deutschen Wirklichkeit sieht das Ganze ganz anders aus. Da sieht man halt, dass Web 2.0 nicht unbedingt Politik 2.0 ist. Ich habe mir mal das Vergnügen oder die Strafe, muss ich fast sagen, gemacht und habe mir die zentralen Websites der Parteien mal angeschaut. Und ja, da gibt es dann doch interessante Unterschiede, muss man sagen. CSU und Linke präsentieren sich noch ganz klassisch im Web 1.0-Look. Also das heißt, sie senden kräftig, aber es gibt wenig Interaktionsmöglichkeiten und wenig Kommunikationsmöglichkeiten. Es gibt natürlich auf diesen Seiten eine E-Mail-Adresse, an die dann Interessierte ihre Fragen stellen können. Sie können Infomaterial anfordern. Sie können, glaube ich, auch einen Parteimitgliedsantrag bei der CSU herunterladen. Aber echte Kommunikation mit der Partei an sich sieht meines Erachtens anders aus und findet da nicht statt. Man kann sagen, dass Grüne und FDP einen Schritt weiter sind. Sie haben einen YouTube-Kanal aufgesetzt. Das finden Sie hier unten auf den Webseiten, wo die Sternchen dran sind. Da präsentieren die Parteien sozusagen eigenes Fernsehen in YouTube. Wenn man sich jetzt mal die Zahlen anguckt, dann ist das sehr schnell sehr ernüchternd, muss man einfach sagen. Während die einstündige zentrale Wahlkampfrede von Obama mehr als 2 Millionen Mal in YouTube in allen Varianten aufgerufen worden ist, haben die aktuellen Kanäle von Grünen und FDP deutlich geringere Zugriffszahlen. Die FDP hat für ihren YouTube-Kanal 343 Abonnenten, also 343 Personen, die sich regelmäßig über die neuen Videos dort informieren lassen. Bei den Grünen sieht es sogar noch ein bisschen bitterer aus. Da sind die Zahlen für einzelne Videos im unteren zweistelligen Bereich. Abrufe 12, 20, 30 Abonnenten für die einzelnen Kanäle. Das hat mich persönlich überrascht. Ich habe gedacht schon, dass es ein bisschen mehr wäre, aber es ist sehr wenig. CDU und SPD gehen ein bisschen anderen Weg im Netz. Sie haben zusätzlich zu den Basisfeatures, auf die ich gleich nochmal zu sprechen komme, bei der CDU einen Kanzlerinnen-Podcast. Der ist ja jetzt rund, glaube ich, ein Jahr alt, der auch relativ erfolgreich läuft. Die Parteien selbst geben keine Zugriffszahlen zu diesen Abrufen auf die Angebote heraus. Das muss man immer so ein bisschen über Alexa und andere Dienste im Internet mehr oder weniger erraten, wie stark die nachgefragt sind. Da kann man sagen, der Kanzlerinnen-Podcast läuft ganz gut. Das ist ja wöchentlich eine Rede der Kanzlerin, die man als Video sich auf den iPod oder auf den Rechner herunterladen kann, dort anschauen kann. Die SPD hat ein Angebot, das nennt sich Meine SPD und findet sich unten auf der Homepage. Das stelle ich gleich nochmal getrennt vor. Was alle Parteien anbieten, bis auf Linke und CSU, konsequent zu den schlechten Websites, muss man sagen, sind RSS-Feeds. Also das heißt, man hat sich die Mühe gemacht und hat die zentralen neuen Informationen auf den Websites den Nutzern per RSS-Feed zur Verfügung gestellt. RSS-Feeds, das sind im Prinzip technische Zugriffsmöglichkeiten auf Websites, die jenseits des Webbrowsers stattfinden. Da können Sie einen sogenannten RSS-Reader sich auf dem Computer installieren und werden dann automatisch, ohne dass Sie die einzelnen Webseiten besuchen, immer über die neuesten Beiträge auf den Webseiten informiert. Bei Blogs, bei den ganzen Blog-Softwaren ist das sozusagen direkt eingebaut. Da ist das ein Standardmerkmal, bei den meisten Wiki-Softwaren auch. Das heißt, da ist das immer dabei. Die Parteien setzen es mittlerweile auch an. Neben den im Bundestag vertretenen Parteien habe ich mir auch mal die Mühe gemacht, habe mir die NPD angeguckt. Ich erspare Ihnen das, die hat eine relativ modern aussehende Webseite. Die setzt aber die Webseite hauptsächlich zum Vertrieb ihrer Propagandaprodukte ein. Also das heißt, all das, was Sie bei der NPD sonst als CD in Form der berühmten Schulhof-CD bekommen können, können Sie bei den Rechtsextremen auch im Netz herunterladen. Ein ganz schwieriges Thema für die Parteien sind Blogs. Die Bundesparteien haben keine einzelnen Blogs. Sie haben teilweise Podcasts, wie gesagt, Kanzlerinnen-Podcast erfolgreich. Die SPD in Hamburg hat, glaube ich, einen klassischen Internetfehler gemacht, den man niemals machen soll. Man hat ein Angebot gestartet, das offensichtlich als Wahlkampfbegleitungsangebot für den Hamburger Wahlkampf im Januar oder Februar, ich glaube Januar war es, gemeint gewesen ist und hat dann einfach schlicht und ergreifend vergessen zu sagen, tschüss, das war's mit dem Angebot. Es sieht jetzt so unvollständig aus, weil der letzte Eintrag des Videopodcasts der SPD von Januar 2008 ist. Das macht immer einen ganz schlechten Eindruck. Ich bin durch die Suchmaschine, als ich nach SPD und Blog gesucht habe, auf das Angebot gekommen und entsprechend werden auch andere Nutzer, wenn sie nach direkten Kontaktmöglichkeiten mit Parteien kommen, über die Suchmaschinen dann auf solche Seiten kommen. Das ist unschön, muss man sagen, und da könnten die Parteien mit geringem Aufwand viel, viel effizienter kommunizieren, wenn sie es denn wollten. Die SPD geht jetzt aktuell einen ganz neuen Weg. Sie hat Meine SPD aufgesetzt. Das ist ein Angebot, das richtet sich an SPD-Mitglieder und Sympathisanten der SPD und auch kritische Beobachter offensichtlich. Sie selbst sagen, dass sie 18.000 Mitglieder in diesem Forum hätten. Ich bin mir da nicht wirklich ganz sicher, ob da 18.000 Personen aktiv auf der Webseite sind. Aber das ist für mich, wie ich finde, eins der wenigen gelungenen Parteibeispiele, wie das Web 2.0 für Kommunikation mit Wählern und Interessentinnen benutzt werden könnte. Also hier hat man eine bunte Mischung aus Podcasts, wo Herr Beck einem was zur Lage der SPD erzählt, oder einzelnen Webblogs, wo Mitglieder, also auf der Plattform registrierte Mitglieder, dann ihre Herzensanliegen schreiben können. Das geht auch querbeet durch die sozialdemokratische Politik in dem Falle, wirklich von lokalen Themen bis hin zu Bundesthemen, wo es um den Kanzlerkandidaten geht. Echte Parteiblogs gibt es in dem Sinne nicht. Was es gibt, sind zahlreiche Blogs der Landesverbände der einzelnen Parteien. Die erspare ich Ihnen, da können Sie bei Interesse gerne im Internet mal selbst nachrecherchieren. SPD NRW, CDU NRW, FDP NRW, alle haben sie Blogs, die sind mehr oder weniger gut gepflegt. Manche haben tatsächlich zumindest wöchentlich neue Einträge, andere sind nur sehr, sehr sporadisch belegt. So, das hatten wir schon. Umso wichtiger ist es halt, dass es neben der eigentlichen Politik, also neben den Parteien und der Regierung, auch noch sowas wie die Zivilgesellschaft gibt. Und die Zivilgesellschaft ist deutlich aktiver im Internet, muss man sagen. Das sieht jetzt ein bisschen wie Eigenwerbung aus, weil Sie das Logo der BPB vielleicht schon bei Bürgerhaushalt entdeckt haben. In der Tat ist es ein Angebot, was wir mit fördern. Wir stellen dafür auch redaktionelle Kapazität und Geld zur Verfügung. Aber Bürgerhaushalt als eine bundesweite Plattform, wo Kommunen sich austauschen können und Interessierte die Bürgerhaushalte durchgeführt haben, finde ich ein ganz gelungenes Beispiel für zivilgesellschaftliches Politikengagement. Und man kann auch sehen, dass die Bürgerhaushalte an sich ein sehr großer Erfolg sind. Den größten Erfolg hat hier die Stadt Köln gelandet. Sie haben es geschafft, 10% der Wahlbevölkerung der Stadt Köln auf die Webseite zu bringen, sich dort zu registrieren und dann auch noch wirklich Ideen für die Bereiche, die jetzt im Bürgerhaushalt 2008 diskutiert wurden, dort abzulegen. Also das wird sehr rege angenommen und da sieht man auch, dass wenn entsprechende Angebote gemacht werden, die auch Web 2.0 sind, also wo man in Interaktion treten kann, wo man miteinander und mit dem Gegenüber kommunizieren kann, dann werden die auch sehr stark genutzt. Der Erfolg von Köln ist, es wurden 1,5 Millionen Euro für neue Stellen für Radwegplanerinnen zur Verfügung gestellt. Und es gibt auch das feste Versprechen der Stadtverwaltung, den Wünschen der Nutzer von Kölner Bürgerhaushalt nachzukommen und zahlreiche neue Radwege in Köln einzurichten. Wir werden sehen, ob es dann wirklich so hinkommt. Aber es ist, wie ich finde, ein recht gelungenes Beispiel dafür, dass man sozusagen über das Web Partizipation leben kann und entsprechende Angebote werden dann auch genutzt, wenn sie gut gemacht sind. Ein Beispiel dafür aus Großbritannien ist fixmystreet.com. Fixmystreet ist eine Seite, die ist von MySociety.org aufgesetzt. Das ist eine große zivilgesellschaftliche Vereinigung in Großbritannien, die sich um das Internet und Fragen des Internets kümmert. Die haben auch einfach gesagt, wo gibt es Bedarf und haben mit der Plattform Fixmystreet eine Plattform geschaffen, wo man Sachen melden kann, die einem in der Kommune auf den Wecker gehen. Also sei es eine kaputte Straßenlaterne, sei es ein Schlagloch, sei es die üblichen verdreckten Ecken in den Bahnhöfen. Man kann dort halt dann aktiv werden, solche Missstände melden. Und man höre und staune, es ist auch so, dass die britischen Kommunen sich durch solche Angebote dann auch aus der Reserve gelockt fühlen und den Einwohnern entgegenkommen und solche Probleme dann doch deutlich schneller reparieren als auf den klassischen Wegen, wenn man bei der Stadtverwaltung anruft und sagt, da stimmt was nicht. Dann passiert ja häufig gar nichts. Ein ganz herausragendes Beispiel für zivilgesellschaftliches Politikengagement in Deutschland ist Abgeordnetenwatch und Kandidatenwatch. Abgeordnetenwatch ist eine Plattform, die überparteilich und institutionell unabhängig im Internet existiert. Über die können Bürgerinnen und Bürger Abgeordnete online befragen. Fragen und Antworten sind ebenso wie das Abstimmungsverhalten der Abgeordneten bei wichtigen Parlamentsentscheidungen öffentlich einsehbar. Ich habe Ihnen einfach mal zwei Beispiele hier mitgebracht. Links sehen Sie die aktuelle Homepage von Abgeordnetenwatch, da sehen Sie die letzten Abgeordneten, die auf Fragen von Bürgerinnen und Bürgern geantwortet haben. Und rechts sehen Sie so eine Beispielseite, in dem Falle ging es hier um die Bahnprivatisierung, wie die einzelnen Abgeordneten sich im Parlament verhalten haben. Bei namentlichen Abstimmungen können Sie dort Listen finden, wer von den Abgeordneten dort den Gesetzesvorhaben zugestimmt hat bzw. nicht. Und Sie sehen auch, wie die einzelnen Fraktionen sich enthalten haben. Und ganz interessant, Sie sehen auch, wie viele Personen konkret an einzelnen Abstimmungen teilgenommen haben. Das finde ich eine ganz großartige Sache, wird auch sehr stark genutzt. Ich sehe schon, ich muss zum Ende kommen. Dann vielleicht noch eine Sache. Die Parteispendendatenbank ist jetzt seit letzter Woche im Netz. Das ist eine private Initiative von Lars Burkhardt aus Marburg, der alle veröffentlichungspflichtigen Großspenden über 20.000 Euro einfach in der Datenbank gesammelt hat. Das sind die Informationen, die öffentlich zur Verfügung stehen und die in einem Internetangebot zum Nachlesen zur Verfügung gestellt hat. Ganz interessant und auch immer erhellend, wenn man sieht, wer wem wie viel Geld gegeben hat. Da ich hier ein deutliches Signal bekommen habe, zum Schluss zu kommen, vielleicht noch zwei spielerische Formate, den Wahl-O-Mat, den die Bundeszentrale vom Semmelweiser NL lizenziert hat. Das ist ein Tool, das kennen Sie sicherlich alle, hoffe ich zumindest, wo Sie Ihr Wahlverhalten mit den aktuellen Aussagen aus den Parteiprogrammen abgleichen können. Das Ganze gibt es in Deutschland für die Bundestagswahl, die Europawahl von der Bundeszentrale für politische Bildung initiiert, für die Landtagswahlen der einzelnen Länder, demnächst von den Landeszentralen für politische Bildung in Lizenz dann übernommen. Wir freuen uns, dass wir mit den Bayern da die erste Landeszentrale am Start haben, die bayerische Landtagswahl demnächst wieder mit einem Wahl-O-Mat begleiten wird. Die Kollegen aus den Niederlanden haben den Semmelweiser NL auch aufgesetzt, um den Präsidentschaftskandidaten der Wahl im US-Wahlkampf zu entwickeln. Also Sie sehen, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man spielerisch Leute auch für Politik interessieren kann. Jetzt kommen wir ganz zum Schluss und ganz schnell noch zu meiner Wunschliste, was ich mir von der Politik wünsche. Dass Staatswissen gleich Bürgerwissen ist. Das heißt, nichts anderes als, dass öffentlich geforderte Informationen, seien es Gesetzesvorhaben, sei es wissenschaftliche Untersuchungen, sei es Gutachten, nicht nur den Politikern zur Verfügung gestellt werden müssen, sondern auch uns Bürgerinnen und Bürgern mit einer freien Lizenz. Genauso sollte die Politik Fernsehen und Radio für das digitale Zeitalter fit machen. Das heißt, sie sollten gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen, wo von Gebührengeldern finanzierte, also von uns allen finanzierte Inhalte, auch uns allen wieder zur Verfügung gestellt werden können, sodass wir damit machen können, was wir wollen. Das führt mich zum nächsten Punkt. Ich wünsche mir, dass Open Source mehr gefördert wird, weil das sozusagen die beste Wissensförderung und auch Wirtschaftsförderung für kleine und mittelständische Betriebe sein könnte. Eine ganz wichtige Forderung, wir sehen das in der Bundeszentrale immer mehr, dass es sowas gibt wie eine digitale Spaltung. Wir haben sehr gut informierte, hochtechnisch ausgerüstete Haushalte, die einen Internetzugang haben, aber wir haben auch eine zunehmende Anzahl mit Haushalten zu tun, die kein Geld für sowas haben. Das sind hauptsächlich Haushalte mit Migrantenhintergrund, das sind aber auch Haushalte von Hartz-IV-Empfängern. Und da muss die Politik meines Erachtens doch sehr stark darauf achten, dass man eine gewisse Internetgrundversorgung für alle zur Verfügung stellt. Nicht, dass Teile der Gesellschaft schlicht und ergreifend an dem neuen Medium aus Kosten oder technischen Gründen nicht teilhaben können. Ganz zum Schluss noch eine ganz persönliche Wunschvorstellung von mir. Das Urheberrecht könnte ruhig mal insofern reformiert und renoviert werden, dass die Rechte der Privatnutzer gestärkt werden könnten. Ein möglicher Weg wäre, die Creative Commons Lizenz für öffentliche Inhalte einzusetzen. Die Bundeszentrale für politische Bildung macht das. Ich erkläre Ihnen das gerade nochmal. Creative Commons, das ist ein Lizenzmodell, finden Sie auch in der CC-Lizenz, die freie Nutzung von Wissen und Inhalten möglich macht und sozusagen dafür eine Weiterverbreitung von freiem Wissen sorgt. Das wären meine 5 Wünsche an die Politik. Ich denke, nicht wirklich alles ist unmöglich, aber auch sicherlich wird sich nicht alles schnell umsetzen lassen. Ja, vielen Dank.